Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Das Berliner Elektronikduo Yeah But No hat 2017 mit seinem Debütalbum viele freundliche bis begeisterte Rezensionen eingesammelt. Jetzt veröffentlichen die beiden schon das nächste, Demons. Und inwiefern das eine Fortschreibung des Debüts ist, erklärt gleich einer von ihnen, Mario Wilms. Techno-Fans auch als Douglas Greed bekannt. Es kommt ja heute kaum ein Musiker mit nur einem Job aus. Aber die Einstiegsfrage beim Corso-Gespräch war dann doch die nach diesem seltsamen hin- und hergerissenen Bandnamen. Yeah, but no. Wieso passt das?
Wir sind zu zweit und dann gibt es oft einen, der sagt ja und der andere sagt nein. Und bei uns ist der Deal, wir machen die Musik erst, bis alle beide sagen ja. Und das stimmt jetzt hundertprozentig. Und das war gerade im Anfangsprozess, als wir die ersten Male Musik gemacht haben, ganz oft so, ja, nein, yeah, ah, yeah, but no. Und dann war es so, ja, yeah, but no, komm, dann lass uns doch gleich so nennen.
Sie aus Gera und Jena, Drum-and-Bass-Szene, später Techno-Bereich. Fabian Kuss, der andere aus Leipzig, hat Jazz- und Popgesang studiert, ging später nach Berlin. Wie haben Sie sich gefunden?
Ich war vor ein paar Jahren für mein Solo-Projekt Douglas Greed auf der Suche nach einem Sänger für die Live-Auftritte. Und über fünf Ecken bin ich auf Fabian gestoßen und war dann gleich sehr fasziniert von so einem Vollprofi. Und dann irgendwann haben wir angefangen, auch mehr zu machen oder andere Sachen zu machen, als jetzt in Anführungszeichen nur die House- und Techno-Musik. Ne?
Wie ist es, wenn man einen Sänger sucht, der für ihre Tracks eben den Gesang liefert und stößt dann aber auf einen studierten Jazz-Sänger, der Theatermusik macht und der dann aber wahrscheinlich mehr mitredet, als das ursprünglich geplant war?
Ja, sehr, wie sagt man, befruchtend. War für mich auf alle Fälle eine neue Erfahrung und ein sehr schöner Lernprozess, weil wir aus zwei unterschiedlichen Ecken kommen. Ich komme aus einer Ecke, wo alles sehr runtergekocht aufs Wesentliche ist und sehr trocken und ein ganz anderes Spiel mit Zeit stattfindet auf einer musikalischen Ebene. Und Fabian aus der Jazz-Ecke eher und aus der Pop- und Indie-Ecke hat ganz andere Prioritäten beim Musikmachen als ich. Und dann befruchtet man sich gegenseitig, kann voneinander lernen. Und ich denke, das haben wir auch getan die letzten Jahre.
Kann man das an Beispielen festmachen? Also gibt es Stellen, wo Sie auch sagen würden, ja, das ist jetzt diese akademisch geschulte Ecke und das ist jetzt hier der autodidaktische Soundbastler?
Ich glaube, man kann sich hinsetzen, versuchen, das rauszuhören, aber für uns ist es, glaube ich, eher der Moment so, ah ja, das macht jetzt Gänsehaut.
Sind diese Songs gerade für Sie dann auch was Persönlicheres im Vergleich zu der Technomusik, die ja schon auch immer so einen gewissen Gebrauchswert haben muss?
Ich glaube auch, der Gebrauchswert von Techno-Musik hat auch etwas sehr Persönliches. Also mir persönlich macht es eine riesen Gänsehaut, wenn ich einen Techno-Track höre, der 7 Minuten geht und nach 5 Minuten setzt erst die Snare ein, die Funktionalität von Techno. Das macht mir eine Gänsehaut und wenn ich gerade davon erzähle, kriege ich meine Gänsehaut. Aber na klar, die Musik, die wir als Herbert nur machen, funktioniert auf anderen Ebenen und mit anderen Möglichkeiten, den Hörer zu berühren. Ich glaube, da gibt es keine Wertung. Das eine ist emotionaler als das andere oder das ist höherwertig als das andere.
Haben Sie dann getrennte Aufgabenbereiche oder macht jeder alles?
Angefangen haben wir eigentlich, jeder darf alles machen. Aber natürlich dadurch, dass wir beide verschiedenen Background haben, hat sich so eine Art Workflow etabliert, ein künstlerischer. Fabian kommt mit vielen Melodieideen. Ich schreibe die Texte und dann setzen wir uns zusammen und produzieren zusammen. Und wenn es dann in die Finalisierung geht, mache ich dann eher die Mixe und das Sounddesign.
Das finde ich jetzt erstaunlich. Ich hätte jetzt angenommen, der Sänger schreibt die Texte.
Hat sich bei uns irgendwie so eingefressen, dass es bei uns nicht so ist. Ich weiß auch gar nicht. Das war nicht der Plan gewesen, ist dann aber irgendwie passiert.
Wovon handeln die so, kann man das sagen?
Auf diesem Album haben wir eigentlich ein ziemlich breites Spektrum. Also wir haben mit I Don't Wanna Know setzen wir uns so ein bisschen mit dem Klimawandel auseinander oder so eine Art Dialog mit jemandem, der das leugnet oder der es halt nicht wissen möchte. Dann gibt es einen Text, der sich um die Alzheimer-Erkrankung von Fabians Tante dreht. Dann gibt es natürlich auch die üblichen Liebes- und Herzschmerz-Songs. Es ist ziemlich offen.
In Run, Run, Run rennt einer weg, weil ihn Geheimnisse so belasten. Ja. Was sind das für welche?
Das kann sie jeder für sich selber raussuchen. Das Album heißt ja Demons, weil wir uns auch so ein bisschen mit eben den Dämonen auseinandersetzen, die jeder von uns mit sich rumträgt oder wir empfinden, dass es gerade eine sehr ängstliche Zeit ist oder dass gerade ganz viel mit Angst gespielt wird. Das ist uns dann irgendwann, nachdem wir mit dem Album fertig waren, aufgefallen, dass sich das irgendwie wie so ein roter Faden durch die Songs und durch die Texte zieht.
Es steht auch im Pressetext, die Band kommentiere globale Herausforderungen wie die Klimakrise oder die permanente Unruhe und Unzufriedenheit dieser Zeit. Ich hatte aber schon eher den Eindruck, das sind eher innerliche Songs. Sie sind nicht ostentativ eine politische Band.
In unseren Songs nicht, als Menschen natürlich. Das schwimmt irgendwie in so einem Subconscious Level, irgendwie schwimmt das in den Texten mit, finde ich. In Run, Run, Run hat man auch eine Interpretationsebene, die einem das ermöglicht, die Sache so zu sehen.
Warum nicht klarer?
Ich finde, klar ist faul. Für mich so. Wenn ich Texte schreibe, ist es so, ja, ich kann natürlich sagen, keine Ahnung, Donald Trump ist doof, aber ich kann es auch ein bisschen offener formulieren. Ich mag es auch offen zu formulieren. Ich mag es auch, dem Zuhörer eine Deutungsmöglichkeit zu geben. Das spricht mich beim Hören anderer Künstler auch eher an, als so, wie ich das geschrieben habe, will ich, dass du das deutest. Das interessiert uns nicht so richtig.
Stilistisch kann man so ein bisschen auch die Drum-and-Bass-Wurzeln noch raushören von Ihnen, so in diesen etwas hibbeligeren Beats. Aber auch manchmal frühe Synthesizer-Musik, so 70er Jahre, Tangerine Dream. Ist das ein Zufall oder gibt es da Einflüsse?
Da gibt es natürlich Einflüsse. Also als ich groß geworden bin, bin ich in unsere örtliche Bibliothek gegangen, habe mir da die Tonbandkassetten von Depeche Mode geholt oder keine Ahnung, was gab es da, Erasure, Tangerine Dream, ja. Und lag dann zu Hause auf dem Fußboden, die elterliche Stereoanlage, links eine Box, rechts eine Box, in der Mitte ein Kissen, mein Kopf drauf und hab das erste Mal Sounddesign gehört in den Tiefen von dem Depeche Mode Album.
Ja, das sind jetzt die 80er, die hört man schon auch. Depeche Mode hätte ich auch getippt. Was ist es, was da hängen bleibt oder was das ausmacht?
Martin Gross Texte, wo wir vorhin das Thema hatten, klar formulieren oder ein bisschen umschreiben, auf alle Fälle, und das ganze Sounddesign. Also ich war damals als Teenager so geflasht davon, wie das aufgebaut war, wenn man immer noch mal in der Musik irgendwo eine Kleinigkeit entdeckt und hier noch mal ein Schnipsel und da noch mal eine andere Hallfahne.
Aber es sind ja wahrscheinlich nicht nur technische Dinge, sondern auch eine Emotion, die das transportiert.
Na klar, gibt es eine ganz große emotionale Ebene. Wenn man selber Musik produziert, dann hört man, glaube ich, Musik auch irgendwie mit 4 Ohren. Keine Ahnung, klingt ein bisschen blöd, aber 2 Ohren sind bei mir dafür da, um auf die Produktion zu hören, und dann habe ich meine Emo-Ohren, kann da nochmal mir meine Gänsehaut abholen. Es gibt auch ganz krass Sachen, die ich mir anhöre, nur weil sie gut produziert sind, und kann aber vielleicht emotional, musikalisch gar nicht damit so viel anfangen. Dann höre ich mir das aber an und auf Kopfhörern und kann darüber nachdenken, wie sie das gemacht haben, und bin da genauso fasziniert, als wenn es mich emotional berühren würde.
War es denn ganz anders, ein zweites Album jetzt zu machen im Vergleich zum ersten?
Gibt es eine lustige Geschichte dazu. Wir hatten das erste Album fertig gemacht und dann ist ja zwischen der Veröffentlichung von einem Album und dem Ende der Produktion liegt ja meistens so ein halbes, dreiviertel Jahr. So, und wir hatten das erste Album fertig, waren super froh, dass wir das Label gefunden hatten, Synbus, und haben in der Zwischenzeit, in diesem halben Jahr Gap, schon angefangen am zweiten zu arbeiten. Und dann hatten wir den wirklich lustigen Moment, dass wir das Release-Konzert gespielt hatten, hier auch im Holzmarkt, im Assetbogen. Hatten die Leute vom Label eingeladen, wollten mit dem vorher noch einen Kaffee trinken, saßen dann bei mir im Studio und alle waren so schön, ja, cool, jetzt kommt das erste Album. Und dann so, jetzt pass mal auf, wir spielen uns jetzt das Demo fürs zweite Album vor. Und die saßen dann da und das Gesicht fiel so, was? Und dann haben wir praktisch, während das erste Album darauf gewartet hat, dass es veröffentlicht wurde, hatten wir schon die Skizzen für das zweite Album. Und so war das irgendwie so ein Arbeitsfluss, der gar nicht unterbrochen wurde. Wir kamen gar nicht dazu, darüber nachzudenken, wie wird das zweite Album, sondern wir haben einfach weiterhin Musik gemacht und konnten uns gar nicht davon beeinflussen lassen, was hat jetzt auf dem ersten Album funktioniert oder nicht, sondern wir haben einfach Musik gemacht und das kam dann jetzt dabei raus.
Das heißt, es gab auch nichts, was Sie sich vorgenommen hatten, was diesmal gelingen soll oder eine Herausforderung ist?
Man kann sich immer irgendwie vornehmen, ja, jetzt müssen wir unbedingt einen Song machen, der ist so und so. Man nimmt sich das auch immer vor, man schreibt sich Sachen auf und will das so und so machen. Aber meine Erfahrung ist, es kommt dann sowieso immer was anderes raus. Und so war es diesmal auch gewesen. Wir hatten natürlich auch aufgeschrieben, ja, lass uns mal das machen und lass uns mal das probieren. Aber am Ende war es wieder was komplett anderes.